Also auch immer auf jeden Fall die Teilnahmebedingungen lesen. In New York ist zum Beispiel ein Wasserrucksack verboten, ne? Und dann steht man da an der Startlinie und muss den wegwerfen, was super schade ist. Also wirklich genau lesen, was darf man mitnehmen, wo muss man wann auftauchen, wann fahren die Shuttles. New York auch ein Riesenthema, wie kommt man zur Startlinie überhaupt? Ich glaube, das ist ein Riesenthema bei fast allen Majors, außer in Berlin.
Berlin, London, Tokio, Boston, Chicago, New York. Für viele LäuferInnen ist es ein Lebenstraum, eines Tages in diesen Städten einen Marathon zu laufen. Also einen der World Marathon Majors. Wer alle 6 Majors absolviert, erhält die sogenannte Six-Star-Medaille. Ganz klar, ein absoluter Meilenstein im Laufkosmos. Damit auch ihr euch euren Marathontraum erfüllen könnt, sprechen wir in dieser Folge mit einer Laufbloggerin, die nicht nur bereits mehrere der Majors von ihrer To-Do-Liste streichen kann, sondern auch an ganz anderen verrückten Wettkämpfen auf der ganzen Welt teilgenommen hat. Marina, besser bekannt als die Marathon Princess auf Instagram, ist nicht nur zweifache Ironman-Finisherin, sondern ist auch schon 67 Marathons in den verschiedensten Ländern gelaufen. Von Indien und Mexiko bis hin zu den Comrades in Südafrika. Beim New York Marathon war sie sogar schon mehrmals am Start. Wenn sich also eine mit der Teilnahme an krassen Wettkämpfen in anderen Ländern und die dazugehörigen Laufreisen auskennt, dann sie. Egal, ob es darum geht, einen der begehrten Startplätze zu ergattern, richtig zu packen oder vor Ort nicht die Nerven zu verlieren, Marina gibt in dieser Folge ihre Tipps und Reiseanekdoten zum Besten. Denn davon hat sie einige. Und nicht alle sind zum Nachmachen. Hier spricht Elliot aus der Redaktion und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hi Marina, Grüße in die Schweiz. Wie geht's dir?
Ja, hallo, mir geht's ganz, ganz wunderbar. Und dir?
Ja, mir geht's auch super. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch. Hab schon gehört, dass du gerade noch ein bisschen im Umzugsstress bist und so. Aber freut mich, dass dann trotzdem so recht kurzfristig doch geklappt hat.
Auf jeden Fall, die Laufschuhe sind schon ausgepackt, ja.
Ah, das Wichtigste.
Ganz genau.
Ja. Ja, ich meine, es war gerade Wochenende, wir nehmen an einem Dienstag auf, deswegen glaube ich, kann man die Frage noch stellen. Wie war dein Wochenende? Hast du trainiert? Wie sieht's da gerade bei dir aus?
Ich glaube, das war das erste Wochenende dieses Jahr ohne Event.
Oha, wow.
ja, mein Freund hatte Geburtstag, deswegen waren wir mal zu Hause. Aber tatsächlich, ja, jetzt geht's wieder los. Jedes Wochenende bis Ende November ist Programm bei mir.
Okay, also trainierst du auch gerade für einen bestimmten Wettkampf oder meinst du, dass jetzt jedes Wochenende schon ein Wettkampf ansteht?
Also mein Hauptaugenmerk ist jetzt gerade tatsächlich wieder Berlin,
okay.
Weil ich seit 1,5 Jahren keine Bestzeit gelaufen bin. Ich dachte, es wird mal wieder Zeit.
Spannend.
Und habe aber natürlich immer, ne, als hauptberuflicher Content Creator immer irgendwie Programm, auch Frankfurt Triathlon bin ich am Start. Dann habe ich ein Fahrradrennen in Berlin, das wird auch super cool.
Cool.
Genau, und dann geht es langsam in den Herbst über.
Okay, spannend. Und das ist dann tatsächlich auch ja einer der großen Marathons, von denen wir dann heute auch sprechen werden.
Ganz genau, ja.
Natürlich passend. Okay.
Genau.
Wann war denn dein letzter? Hattest du jetzt, ich weiß ja, dass du über Social Media, dass du sehr viele Marathons läufst und sehr viele Events mitmachst, wie du selber
ja.
schon gesagt hast. Wann war dein letzter?
Also Marathon tatsächlich vor 2 Wochen. ich bin in Rot bei einer Staffel angesprungen, bei der Challenge Rot. Und das finde ich immer super cool, weil man kriegt quasi die ganze Triathlon-Stimmung, muss aber nicht den ganzen Ironman machen, oder? also so ein günstiges Ticket an die Finishline, sage ich immer.
Ja, krass. Du bist auf jeden Fall sehr viel unterwegs. Wirst du zwischendurch dann auch nochmal das Land wechseln oder bist du zumindest bis Berlin dann in Deutschland?
Ach so,
nicht gut, du wohnst in der Schweiz, aber.
Genau, also ja, ich bin so am Wochenende auf Tomorrowland in Belgien und eigentlich schon jede Woche so ein bisschen in einem anderen Land fast.
Krass.
Noch ein bisschen Ibiza im August, muss auch sein, ja. ja, nee, also viel, viel unterwegs, aber weniger als früher. Ich war ja 10 Jahre nomadisch und war wirklich nur mit meinem Handgepäck unterwegs und dann auch längere Strecken. Dann bin ich auch mal am Wochenende von Mexiko in die Türkei geflogen für ein Race und wieder zurück. So ganz so irre ist es nicht mehr, ja.
Das ist die wildeste Zeit also schon hinter dir. Und das
ja, jetzt in den 30ern.
Wild.
Genau.
Ja, krass. Ich glaube, du bist auf jeden Fall mehr gereist als sehr viele Menschen auf dieser Welt. Aber das ist perfekt, weil du bist die perfekte Ansprechpartnerin für unser Thema heute. Ne? Wir wollen ja über die World Marathon Majors sprechen und auch ein bisschen über Laufreisen. Das ist ja ein bisschen miteinander verknüpft natürlich, je nachdem, in welchem Land man natürlich den Major absolviert. Für uns jetzt hier in Deutschland oder sage ich auch mal jetzt Dachregion, ist Berlin natürlich jetzt nicht so weit weg und vielleicht nicht die verrückteste Laufreise, aber alles andere ist ja schon gut weit weg, ne?
Ja, und es bleibt ja trotzdem immer alles Planung, auch in einer fremden Stadt. Also,
stimmt.
Ja, muss ja nicht weniger Spaß machen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann lass uns da gerne mal ein bisschen einsteigen. Die World Big Marathon Majors. Willst du uns da mal ein bisschen abholen? Du kennst dich am besten, glaube ich, damit aus. Was ist das und vielleicht auch, was macht das für dich so faszinierend?
Genau, also die World Majors sind die 6 renommiertesten Marathons, wenn man so möchte. Boston, London, Berlin, Chicago, New York und Tokio. Mhm. Und man munkelt gerade, es kommen ja noch einige dazu. Also ich glaube, Kapstadt und Sydney ist noch in Verhandlung im Moment. Mhm. Also wenn man die haben möchte, dann bald losstarten, weil sonst sind es plötzlich 8 World Majors und da kommen noch Hausaufgaben dazu.
Mhm. Wie viele davon bist du schon selber gelaufen? Also ich weiß es schon, aber vielleicht die Leute da draußen noch nicht.
Genau, also ich war jetzt schon einige Male in New York dabei. Ist auch ein bisschen mein Lieblingslauf. Und jetzt auch das zweite Mal in Berlin. Mhm. Und so langsam greife ich jetzt auch die anderen mal an. Ich dachte immer am Anfang so, hey, das wäre nicht so wichtig, aber ey, ich bin einfach so ein Sucker for the Bling, oder? Also brauche diese Six-Star-Medaille, da kommt man einfach als Marathonläufer dann ein bisschen Lust auf die Herausforderung hat, glaube ich, nicht drum rum.
Okay, also du steuerst die auf jeden Fall an. Das ist schon so ein Ziel vor deinen Augen.
Ja, also ich bin so ein bisschen so, ha, ja, hilft ja nichts, ne? Also man muss sie einfach machen, ja.
Was waren denn so deine Beweggründe? Also ich weiß nicht, wann du deinen ersten Major gelaufen bist, aber was waren so deine Beweggründe, den zu machen? Hattest du da das schon so ein bisschen auf dem Schirm, dass es jetzt wirklich einer von den großen 6 sein soll? Oder ist das dann einfach zufällig? Fandst du die Stadt schön oder kam es dann irgendwie auf andere Weise zufällig?
Also ich bin so ein bisschen reingestolpert tatsächlich, weil als ich Marathonlaufen angefangen habe, da hatte ich kein Instagram, kein Freundeskreis, einfach nichts in dieser Bubble. Ne? Man muss sich da erst ein bisschen reintauchen. Ja. Und mein erster Marathon damals war deswegen Paris und nicht London, weil ich im ersten Semester Uni einfach kein Geld hatte für London. Mhm. Und dann irgendwie über die Zeit ist mal meine damalige beste Freundin hatte sich für Berlin angemeldet und ich so, okay, muss ich jetzt auf jeden Fall mitkommen und ein bisschen supporten. Und deswegen war dann Berlin so der erste Major und dann habe ich auch Blut geleckt, ne? Weil die Stimmung der Major, die Größe, die Events, also die Leute, die da rumlaufen, ist ja Wahnsinn.
Ja, und bist du damals schon auf Zeit gelaufen oder bist du einfach nur just for fun? Was war so damals?
Genau, also ich bin ja tatsächlich eher so der Slow-Cookie, der Genussläufer. Und Berlin damals, das war eine Woche nach einem Ultramarathon in Indien, der höchste Ultra der Welt. Deswegen war das jetzt keine Bestzeit. Ich habe da auch meine Freundin begleitet. Ich glaube, wir sind ohne Witz irgendwie 5 Stunden. Aber ich sage immer, man muss ja auch ein bisschen was rauskriegen aus seinem Startgeld. Ja.
Das stimmt.
Maximale Bananenanzahl mitgenommen. Und genau, und so ein bisschen ambitionierter wurde ich dann über die Jahre natürlich. Und jetzt in Berlin muss auf jeden Fall PR fallen, ja. Also bin ich sehr, sehr ambitioniert diesmal
dabei.
Okay,
also jetzt, jetzt kommen die Ambitionen dann doch durch. Also
ganz genau, ja.
Aber generell läufst du deine vielen deine Marathons oder auch sonst Wettkämpfe im Ausland, läufst du die dann eher auf, auch aus Freizeitgründen oder aus Spaß sozusagen oder auch manchmal auf Zeit? Wie sieht's da aus?
Ja, also bei mir ist ja mittlerweile Spaß und Beruf und alles so ein bisschen verknüpft, sehr fließender Übergang. Das heißt, oft bin ich einfach beruflich als Content Creator am Start und habe dann quasi nicht den Luxus, das auf Zeit zu laufen, einfach weil meine Aufgabe ist, so die Stimmung einzufangen und die Leute mitzunehmen. Und da bin ich auch sehr leidenschaftlich dabei, maximal zu transportieren quasi und wirklich den Leuten einen Einblick zu geben, wie es ist, da dabei zu laufen. Und dann ist natürlich der Fokus jetzt nicht auf der Schnelligkeit. Aber ich sag mal so 1 bis 2 Mal im Jahr habe ich dann so die Gelegenheit, dass ich sage, hey, jetzt will ich es aber wissen. Und viele meiner Bestzeiten sind auch aus Versehen passiert. Na, du läufst einfach los und hast einen guten Tag und denkst so, oh je, jetzt muss ich mich aber beeilen bis zur Finishline.
Ja, verstehe. Genau. Und in wie vielen Ländern warst du eigentlich schon? Beziehungsweise nicht nur vielleicht in wie vielen Ländern. Ich glaube, es wäre auch interessant zu wissen, wie viele du so pro Jahr auch schon reingestopft hast.
Ja, also ich mache meistens immer so plus minus 10 Marathons pro Jahr.
Ja, krass.
In London war ich glaube, über 40 schon und Marathons bestimmt über 20. Ja, also ich bin dann auch so ein bisschen so, ich komme einfach immer gerne wieder zurück zu den Events, die ich sehr gerne mag, was dich natürlich einschränkt, weil du nicht so viel Neues machen kannst. Aber na, jetzt bin ich dann auch, ich glaube, das dritte, vierte Mal in New York oder so, weil ich es einfach geil finde, ja.
Okay, dann könntest du ja Boston bestimmt auch bald angehen und Chicago. Ich meine, die USA kennst du dann ja schon ganz gut.
Ja, Boston steht ganz oben auf meiner Liste und ich hangel mich so runter jedes Jahr um 5 Minuten und irgendwann, ja, wenn ich 50 bin, knacke ich auch meine Boston Qualification.
Ja, zu den Qualifikationen kommen wir ja sicherlich gleich auch. Ist ja nicht mal so leicht, je nach Wettkampf.
Leider nicht, ja.
Okay, du hast gesagt, New York ist aber dein Favorite, ne? Wie waren so das quasi, wie verlief da so die Teilnahme von deinem Favoriten? Was,
ja, also ich sage immer den Leuten, so lauft New York bloß nicht als euren ersten Marathon, weil danach kommt nichts mehr. Ne? Also, danach macht einfach nichts mehr so viel Spaß wie New York. Und das ist einfach diese geile große Stadt und die Skyline und die Stimmung. Es ist unfassbar gut organisiert. Also man kann da wirklich, wirklich Spaß haben. Ich finde, es ist kein Bestzeitlauf, weil man sollte das genießen können und wollen. Und auch mit den Brücken, man hat einige Höhenmeter drin und dieser ganze Tag ist eine Experience, wenn man am 4 Uhr morgens losmacht aus dem Hotel, dann irgendwie 4-5 Stunden da auscampt an der Startlinie, bis man mal starten darf in der Wave. Ja, Stimmung, die Leute, die Musik unterwegs. Also da könnte ich den ganzen Tag drüber schwärmen, glaube ich.
Ja, klingt auch wirklich wie ein sehr, sehr krasses Lebenstraum vielleicht auch für viele, wie du sagst.
Absolut, ja.
Du hast da ja auch schon was Spannendes gesagt, dass du eigentlich empfiehlst, dass man so große Marathons vielleicht nicht nach Zeit läuft oder zumindest nicht mit einer Bestzeit im Kopf, einfach weil die Experience dann ein bisschen vielleicht verloren geht. Also würdest du das auch Leuten raten, wenn sie sich da irgendwie ihren Traum, wenn sie es schaffen, ihren Traummarathon zu laufen, dass sie vielleicht die Bestzeit zu Hause lassen?
Ja, also ich weiß, es gibt ja ganz viele, die laufen ja nur auf Bestzeit, immer maximal Pump und ich habe da auch Respekt davon. Jeder hat seine eigenen Gründe, warum er läuft. Ich persönlich finde aber jetzt zum Beispiel vielleicht Hamburg oder Kopenhagen einen besseren Marathon für eine Startzeit, für eine Bestzeit, weil einfach es ist flach, es ist immer kühl, aber ist jetzt nicht so schlimm, wenn man einfach auf sich fokussiert ist. Also ich liebe Hamburg, auch wunderschön. Bin ich jetzt auch 5 oder 6 Mal gelaufen, fast jedes Mal Bestzeit erreicht. Aber ich sag mal, da verpasst man jetzt weniger als in New York oder irgendwie London oder auch Tokio, ist ja so eine schöne Stadt.
Ja, in Tokio bist du aber noch nicht gelaufen, oder?
Noch nicht gelaufen. Ich arbeite an meiner Quali, aber ich war selber privat 4-5 Mal in Tokio und bin ein Fan von Japan.
Okay, du weißt also so ein bisschen schon, was auf dich zukommt, aber genau, der Marathon war es nicht. Okay. Genau. Ich meine, das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn man schon die Städte vielleicht kennt. Also für viele kann ich mir vorstellen, ist dann tatsächlich auch die Reise zum Marathon das erste Mal, dass sie vielleicht das Land sehen.
Ja,
das ist natürlich eine wilde Kombination.
Genau, ja. Also ich habe auch einige schon begleitet, die dann New York das erste Mal waren in der Stadt und ich so, oh Gott, jetzt musst du noch 100 Sachen sehen und Touristenprogramm machen und den Marathon und so weiter. Ne? Also Respekt vor den Leuten, die da die Energie dazu haben.
Ja. Würdest du sagen, die Teilnahme lohnt sich für jede Person oder gibt es auch Leute, die für die einfach diese 6 Majors nicht so interessant sind, wie vielleicht für sehr viele Marathon?
Ja, also ich glaube, man muss schon so ein City Runner sein. Also für die Trailläufer ist es jetzt vielleicht nichts, oder? An sich, wenn man laufbegeistert ist, gute körperliche Fitness hat, sich gut vorbereitet und muss ich leider immer dazu sagen, man braucht auch ein bisschen den finanziellen Spielraum dafür. Ja. Ich habe es gedreht und gewendet, wie es ging, aber günstig ist es einfach nicht, oder? Es ist ein sehr teurer Sport, die Majors zu laufen. Auch wenn man sich qualifiziert, die Reisen außenrum, die Startgebühren, das kostet einfach alles sehr, sehr viel Geld.
Ja, klar. Der Flug allein schon natürlich. Eines der teuersten Parts.
Ganz genau.
Das stimmt. Würdest du sagen, es gibt noch andere Voraussetzungen, die ich aber vielleicht so leistungstechnisch oder so mitbringen sollte, wenn ich an einem Major teilnehmen möchte?
Also natürlich, wenn man sich über Qualifikationszeiten qualifizieren möchte, sollte man schon eher auf der flatten Seite sein. Es gibt aber auch genug Wege reinzukommen, nicht über Qualifikation, aber dennoch finde ich, man sollte schon die 42 bequem laufen können, einfach, dass man das Event genießen kann. Weil wenn man sich jetzt die letzten 15 Kilometer komplett quält und nur noch am Sterben ist und da keine Freude hat, dann finde ich es, glaube ich, ein bisschen schade.
Ja, okay, also man sollte schon etwas erfahren sein im Marathonlaufen. Es ist jetzt kein, vielleicht ist keiner der Majors ein Anfängerlauf.
Ja, also ja, ich finde auch für Anfänger ist es bestimmt nett, ne? Aber also einfach, weil die Stimmung so einmalig ist und man hat das einfach nicht so oft auf der Welt. Ne? Wenn du jetzt danach von New York kommst und dann läufst du irgendwie Düsseldorf, dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen hart.
Nichts gegen Düsseldorf an der Stelle, aber ja.
Ja, absolut. Einfach so, ja, ne? So ein deutscher kleiner Stadtmarathon kann da jetzt nicht mithalten.
Absolut, ja. Und wie ist das so vielleicht auch in deinem Umfeld? Und ich meine, bei dir, wir haben ja schon gehört, irgendwie du fieberst auf die Six-Star-Medaille hin. Hast du den Eindruck, das ist dann schon so ein Ding, irgendwie so ein Haken, den man dann setzen möchte in der eigenen Marathon-Karriere bei Leuten, die viel Marathon laufen? Wie nimmst du das so wahr?
Ja, also ich glaube, die Six-Star-Medaille, die zu Hause zu haben, ist schon was sehr Besonderes und sehr Einmaliges. Es gibt wenig auf der Welt vergleichbar. Es gibt ja noch die Superhalves für die Halbmarathons. Ich persönlich sammle auch so meine Comrades, quasi meine 10 Comrades-Medaillen in Südafrika. Cool. Also genau, also aber ich glaube, alles, was irgendwie zusammen ist, macht ja generell den Leuten Spaß. Das ist so eine Gamification schon fast.
Stimmt.
Und man kann ja nicht einfach bei 3 von 6 dann aufhören. Ne? Das, also ich finde, das geht nicht.
Ja, ist schon wahr. Ich meine, 3 von 3, stimmt. Also, je nachdem, ob jetzt noch mehr dazukommen, das ist ja natürlich schwieriger. Dann glaubst du, gibt es da eine neue Medaille oder wie machen die das dann?
Oh ja, also ich habe jetzt persönlich keinen Kontakt dort, aber ich denke schon, dann muss es noch irgendwie ein größeres Ding geben. Ne?
Schon.
Also,
ja.
Und die Six Stars müssen ja auch upgraden dann zu den 8 Stars.
Also, ja, stimmt.
Bin gespannt, wie das ablaufen wird.
Also ist das Ganze doch ein endloser Wettlauf sozusagen.
Ja, genau.
Okay. Gut zu wissen, dass es vielleicht mit der Six-Star-Medaille dann nicht getan ist. Leute, ihr da draußen, die schon eine habt, ruht euch nicht aus.
Back in the game, auf jeden Fall.
Ja. Na gut, dann lass uns gerne mal ein bisschen uns anschauen, wie auch Normalsterbliche es schaffen können, an einem der Majors oder vielleicht sogar allen Majors teilzunehmen. Denn du hast halt sehr viel Erfahrung natürlich mit Laufreisen, was uns jetzt ein bisschen zugutekommen kann. Vielleicht bist du da auch die richtige Person, uns zu erklären, wie man überhaupt Startplätze bei den verschiedenen Big Majors ergattern kann. Du bist jetzt nicht bei allen schon gelaufen, aber erzähl doch gern mal, wie funktioniert das?
Genau, also generell hat man Qualifikationszeit gibt es überall. Bei Boston ist die zum Beispiel besonders streng. Also ich jetzt mit 31 Jahren müsste, glaube ich, mit 3,27 hinlegen, um mich zu qualifizieren. Aber auch bei den anderen Läufen, sage ich mal, ist das eher ein strenges, eine strenge Art, den Platz zu ergattern.
Ja.
Aber wenn man natürlich schnell ist, ist das auch eine coole Art, finde ich. Also einfach zu sagen so, yo, ich habe mich einfach qualifiziert, okay.
Ja.
Finde ich cool. Dann für die etwas weniger schnellen, für die Slow-Cookies wie mich, gibt es natürlich die Lotterie. Ich persönlich kenne sehr wenige Leute, die außerhalb von Berlin jemals in der Lotterie irgendwo reingekommen sind. Also das ist ja schon fast der Insider jedes Jahr wieder mit London und Tokio. So, ja, wer kommt denn jemals in die Lotterie rein? Verstehe ich aber auch, ne, weil sich international was 8 oder 10 Mal mehr Leute bewerben, als es Plätze gibt in der Lotterie.
Ja.
Also ich finde es immer so nice to try. In Berlin habe ich es damals auch geschafft, aber würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Und das ist eher, wenn man jetzt sagt, so, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, ich probiere es mal. Wenn es klappt, ist cool. Wenn nicht, ist auch egal. Dann mache ich es die nächsten 10 Jahre nochmal. Dann ein weiterer Weg reinzukommen, ein sehr schöner Weg, finde ich auch, ist über Charity. Das heißt, man muss dann für eine bestimmte ausgewählte Charity einen bestimmten Beitrag spenden. Meistens sind das so um die 2.000 Euro. Oder die Spenden einsammeln. Ist aber, also auch als, ich mache ja Charity seit vielen, vielen Jahren, das ist hart. Also seinem Umfeld 2.000 Euro aus den Rippen zu leiern, das braucht sehr, sehr viele Monate Arbeit.
Ja.
Sehr
und du viel hast Dedication. Schon eine große Followerschaft, ne?
Ja, trotzdem. Und ich freue mich, es spenden auch viele Leute und viele Leute auch 5 Euro oder 10 Euro und super schön. Aber da auf 2.000 zu kommen, das ist eine Ansage.
Ja, klar.
Und schlussendlich auch meine Empfehlung, über einen Reiseveranstalter zu gehen. Da haben wir in Deutschland 2, 3 ganz gute. Das ist jetzt nicht der allergünstigste Weg, aber trotzdem muss ich wirklich sagen, haben die überraschend günstige Angebote. Und dann hat man einfach die Sicherheit. Jemand ist da, jemand kümmert sich. Ne? Das Hotel ist irgendwo an der Startlinie, die Shuttles sind gebucht. Also sowieso ein bisschen Bequemlichkeit ist das gar nicht schlecht.
Ja, erzähl mal, wie es bei dir geklappt hat. Welche Wege hast du denn schon gewählt?
Genau, also Berlin damals über die Lottery, dann meinen ersten New York-Marathon bin ich mit Ali Schneider, habe ich das gemacht. Ich habe damals einfach Research gemacht, wer am günstigsten war. Das war dann der. Und mit Ali Schneider war ich auch das letzte Mal wieder in New York und finde die absolut super. Persönlich habe ich jetzt noch keinen anderen Reiseveranstalter ausprobiert. Ich glaube, Interair haben wir noch und ja, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus mit der Konkurrenz.
Ja.
Und wenn man jetzt nicht so affin ist oder vielleicht ein bisschen Angst hat in einem neuen Land und sich nicht so wohl fühlt, ist das auf jeden Fall rock solid und kann ich weiter empfehlen. Genau.
Ja, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Ja, nicht
genau. Ja, genau. Wenn, also auf der anderen Seite auch, wenn man so eine, vielleicht so eine Abenteuernudel ist wie ich, kann es auch Sinn machen, einfach zu sagen, hey, ich buche mir das aber alles zusammen und stürze mich da ins kalte Wasser. Also ich würde sagen, das liegt einfach ein bisschen an der persönlichen Präferenz.
Wie ist so deine Erfahrung mit Charity? Ist es da leicht, die richtige Organisation auch auszuwählen? Wie ist denn da so der Prozess? Ich weiß nicht, ob du da so mehr Einblicke hast.
Ja, also generell kann man sich das am Anfang schon noch aussuchen. Natürlich macht das Sinn, wenn einem was am Herzen liegt. Bei mir ist das meistens MS gewesen. Meine Mama hat ja seit 20 Jahren MS. Das heißt, mir fällt es sehr leicht, quasi da leidenschaftlich Geld zu sammeln, weil ich einfach einen sehr persönlichen Grund habe.
Ja.
Und es gibt von sehr, sehr vielen Charities, also alles Mögliche, ne, was einem eben wichtig ist. Vielleicht Kinder, vielleicht irgendwie Richtung Krebs, einfach wo man persönlich eine Verbindung hat, würde ich empfehlen, dass man da reinkommt und dann hat man einfach mehr Motivation, da ein bisschen zu fundraisen.
Okay, macht auf jeden Fall Sinn, ja. Und hat natürlich dann auch das Gute, dass es für einen guten Zweck ist.
Aber, genau, ja.
Wie du sagst, vielleicht auch gerade als Person ohne Followerschaft oder so, mit nicht dem größten sozialen Netzwerk, ein bisschen schwierig, dann auf eine große Summe zu kommen.
Ja, ist wirklich, wirklich streng, muss ich sagen.
Ja, richtig. Und danach musste man sich ja trotzdem noch um den Rest alleine kümmern, ne?
Ganz genau, ja.
Ja.
Also das ist nur der Startplatz.
Ja. Ich hatte tatsächlich auch von einer spannenden Methode gelesen für den Tokio-Marathon, bei dem man sich auch an einer Verlosung beteiligen kann über virtuelle Rennen. Also es gibt so ein paar virtuelle Rennen wohl, bei denen man sich dann, ist natürlich trotzdem Lotterie dann, aber nicht ganz so viel Konkurrenz tatsächlich wie
bisschen,
bei normalen
Chancen. Auch richtig cool, vielleicht versuche ich das gleich.
Random Tipp hier für mich, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe auf jeden Fall davon gelesen, dass es die Möglichkeit gibt, bei manchen zumindest.
Ja, cool.
Was gibt's denn so für Besonderheit mit den Teilnahmebedingungen? Beziehungsweise, wir haben jetzt schon, wir haben über die Qualifikationszeit geredet. Ja. Gibt es aber noch andere Voraussetzungen, die man erfüllen muss?
Also ich würde sagen, Startfeind Nummer 1 sind die Fristen tatsächlich. Man muss einfach im Kalender sich sehr genau eintragen, wann öffnen die Anmeldefristen, wann schließen die Fenster wieder und so weiter. Also da einfach sehr, sehr genau aufpassen, weil wenn man zu spät ist, ist halt wieder gelaufen für ein Jahr. Ne?
Ja.
Genau.
Unterscheiden die sich unter den einzelnen Majors? Also von dem Zeitraum her sozusagen.
Ach, ich weiß gar nicht, ich mache das natürlich immer am ersten Tag. Ne?
Sehr gut, sehr vorbildlich.
Ja, Marathon Princess Ehre.
Ja.
Ich meine, das sind meistens so 2-3 Wochen oder sowas. Aber wenn einem das wichtig ist, würde ich mich da schon dran halten. Ich kenne noch Leute, die in Berlin Marathon in Facebook gefragt haben letzte Woche, oh, gibt es noch einen Startplatz? Ja, nö, ja.
Bisschen spät.
Was auch gar nicht geht, ist irgendwie Ummeldung. Also ne, man kann das nicht einfach irgendwie übertragen. Denn was ich auch schwierig finde, Leute, die einfach Bips klauen oder irgendwie von anderen weiterverkaufen, das ist eigentlich vom Veranstalter nicht so gewollt, finde ich jetzt auch nicht so in Ordnung, weil man dann natürlich die Zeiten von einer anderen Person einfach auf seinen Namen hat.
Ja.
Also davon würde ich jetzt eher abraten. Schon legal und ordentlich machen.
Ja. Weißt du, ob es da Konsequenzen gibt, wenn man auffliegt?
Ja. Also es gibt ja sogar so eine Internetseite, Marathon Investigations. Da sind oft so aktuelle Fälle, wo wieder betrogen wurde, mit dem Fahrrad gefahren, was auch immer. Finde ich super spannend, welche Ideen die Leute haben.
So True Crime für Lauffans.
Ohne Witz, ich finde das so cool. Da gab es vor einigen Jahren in Mexico City Marathon, gab es jedes an Buchstaben von Mexiko. Und natürlich musste man dann ja mehrere Jahre am Stück laufen und da wurde betrogen ohne Ende. Weil Leute das Ganze in Mexiko natürlich haben wollten. Also ja, macht das nicht, Leute. Einfach ist eine Ehrensache, oder? Dass man für sich läuft und ordentlich reinkommt und so weiter.
Ja, absolut. Also ich denke auch, das ist an der Stelle wirklich so eine Ehrengeschichte.
Genau.
Man möchte ja irgendwie dann auch damit angeben können. Und wenn alles auf Betrug beruht.
Ein bisschen anständig sein, ja.
Ja. Ja, okay, also die Fristen sind ein großes Thema. Wie ist es eigentlich bei der Lotterie? Bekommt man da relativ schnell Bescheid, ob man jetzt gewonnen hat oder nicht?
Also es reicht auf jeden Fall noch, um einen Reiseveranstalter zu buchen.
Okay.
Das habe ich schon gemacht, genau. Also man kann dann noch umschwenken, wenn es nicht geklappt hat. Aber ein paar Wochen nehmen sie sich immer Zeit.
Ja, okay. Das ist natürlich genau. Auch wichtig, eben für Leute zu planen dann so ein bisschen,
genau,
dass dann doch etwas kurzfristiger wird.
Genau. Aber an sich, ne, wenn man es einfach jedes Jahr über die Lotterie versucht, kann schon mal sein, dass ein paar Jahre dauert, bis es klappt. Also
okay, ja.
Geduld mitbringen.
Wie ist es mit den Reiseveranstaltern? Gibt es da Wartelisten?
Irgendwann schon. Also die machen voll am Anfang, ne? Also auch da lohnt es sich, schnell zu sein. Mhm. Und dann gibt es Wartelisten, wenn natürlich Leute sich wieder verletzen, irgendwie Planer sich ändern und so weiter. Mhm. Aber auch da kann man sich jetzt, glaube ich, nicht drauf verlassen. Das ist ein bisschen Glückssache wieder.
Ja, okay. Selbst das ist nicht der, ja, der ganz sichere Weg scheinbar.
Ja, genau.
Ja, hart umkämpft eben.
Genau.
Was für Dokumente und Nachweise brauche ich noch so? Also wenn ich jetzt vielleicht vor allem auch gerade im Ausland laufe. Ich glaube, Berlin können wir jetzt vielleicht so fast ein bisschen ausklammern, weil es dann eben doch nicht so spannend ist für viele.
Ja, ja.
Ja.
Also eigentlich finde ich Marathonlaufen immer noch sehr, sehr unkompliziert, verglichen jetzt auch zum Triathlon und so weiter. Also einfach, ne, man meldet sich an mit seinem Ausweis, holt man da seine Startnummer ab. In manchen Ländern braucht man ein ärztliches Attest. Ich glaube, Frankreich zum Beispiel, Südafrika auch, bei den Majors. Weiß ich es gar nicht mehr genau. Ich habe nämlich immer aktuelle Atteste, dass ich zwei, dreimal im Jahr erstellen, weil ich auch einfach spontan viele Events mache und dann muss ich das immer bei der Hand haben.
Ja, stimmt. Für dich lohnt sich das wirklich, ja.
Genau, ja.
Okay. Also man muss sich dann wahrscheinlich auch nochmal auf der Seite sehr genau informieren. Ist das alles übersichtlich,
absolut,
deiner Meinung nach?
Also, oh Gott, nein. Nein, also man muss sich da schon sehr, sehr reinschmökern. Es gibt auch so viele Blogs, die darüber berichten, über die Chancen, wie man das optimieren kann und so weiter. Mhm. Also ich finde, das ist schon fast ein Teilzeit-Hobby, so, sich damit einfach nur damit zu beschäftigen. Ne? Mhm.
Also hast du dann auch am Anfang sehr viel recherchiert? Oder wie war so dein Prozess da, wenn du zum Beispiel an New York das erste Mal zurückdenkst?
Ja, also ich bin da so eine richtige deutsche Kartoffel. Ne? Also bei mir gibt es da wirklich ein Excel-Sheet, To-Do-Listen, Packlisten, Kalenderlisten. Mhm. Ich will dann auch, dass alles klappt an so einem Tag. Ich finde das sehr schade, wenn man dann irgendwas verpasst. Zum Beispiel New York, also auch immer auf jeden Fall die Teilnahmebedingungen lesen. Und New York ist zum Beispiel ein Wasserrucksack verboten. Ne? Und dann steht man da an der Startlinie und muss den wegwerfen, was super schade ist.
Stimmt.
Also wirklich genau lesen, was darf man mitnehmen, wo muss man wann auftauchen, wann fahren die Shuttles. New York, auch ein Riesenthema. Wie kommt man zur Startlinie überhaupt? Ich glaube, das ist ein Riesenthema bei fast allen Majors, außer in Berlin.
Mhm.
Dann nehme ich die Fähre, nehme ich einen Bus, wo buche ich den und so weiter. Da gibt es aber auf der Expo immer sehr, sehr gute Informationsstände, wo man das alles nochmal erfragen kann und diskutieren kann, wenn man sich da irgendwie unsicher ist.
Okay, also man hat vorab nochmal, kurz her vorab, die Möglichkeit, Infos zu bekommen.
Nochmal, ja, ich sage dann immer hier für die Blondine bitte nochmal. Ja, genau, das ist immer sehr, sehr nett gemacht.
Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen denn? Was sind so die typischen Fragen, die man dann noch hat am Tag der Expo?
Ja, also generell auch New York, natürlich auch Tokio. Ich fand Tokio noch viel schlimmer als die Zeitverschiebung.
Ja.
Ich würde bei sowas immer, also wenn man kann, mach deine Reise draus. Ne? Geh irgendwie Mittwoch vorher hin, genieß die Stadt ein paar Tage, nimm schon mal ein bisschen den Druck raus.
Ja.
Ich bin auch bei Races schon sehr last minute angekommen und das ist einfach keine Freude, oder? Also dann irgendwie noch schnell alles organisieren, irgendwie Outfits zurechtlegen, Nutrition, Pasta-Party, alles irgendwie im Stress machen, finde ich schade. Also am besten früh ankommen, dann natürlich je nach Klimazone kann es Unterschiede geben. Berlin jetzt weniger auch wieder, ne? New York morgens ist sowieso so kalt, also man nimmt 4, 5 Jacken mit und spendet die dann, weil man natürlich damit nicht laufen möchte, aber mitnehmen kann man auch nichts. Also einfach sehr gut informieren, schauen, wann man da sein muss, schauen, wie man sich anpackt. Auch finde ich wichtig, so nach dem Race, ne? Wie komme ich nach Hause, worauf muss ich da achten, was für Transporte gibt es, so ein bisschen sich ein bisschen informieren.
Ja, also jede Menge eigentlich, was da geplant werden kann, ist echt nochmal.
Absolut. Ja,
da
werden
wir hoffentlich auch gleich noch ein paar vielleicht Infos uns von dir abholen können.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, große Überforderung für Leute, die sowas noch nicht mitgemacht haben. In
ja, finde ich schon. Also muss man schon mögen und Spaß haben an der Organisation, wenn man sich das selbst zusammenbastelt.
Ja, ja, ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht für manche Leute die Freude an dem Ganzen auch wirklich ein bisschen verloren geht durch das ganze Plan und durch,
ja, verstehe ich,
die Überforderung. Vielleicht muss man auch so ein bisschen vielleicht sich vorher fragen, ob man da der Typ für ist, sag ich mal.
Ja, ob man da Bock hat.
Genau, ja. Gab es irgendwelche Herausforderungen, die dir besonders aufgefallen sind? Also ist irgendwas schiefgelaufen jemals? Vielleicht auch generell jetzt auf deine Laufreisen bezogen. Es muss ja nicht unbedingt eine der Majors sein.
Ja, ja. Also, oh Gott. Also ich glaube, mir ist alles schon in die Hose gegangen. Aber das waren jetzt auch 67 Marathons. Ich sage immer, die Lernkurve ist steil. Also einmal in Südafrika habe ich meine Laufschuhe im Uber hinten vergessen. Dann waren sie weg um 9 Uhr abends. Dann auch Laufschuhe oft vergessen, Leute.
Oh, weia.
Dann fliegt zum Marathon. Aber gut, ich weiß, welches Modell ich laufe. Ne? Dann muss man halt wieder 200 Euro springen lassen im nächsten Laufgeschäft.
Ja.
Ich finde ganz wichtig, auch nervig mit der Verpflegung zu reisen. Ich fliege immer Handgepäck. Dann hat man irgendwie seine 10, 15 Gels dabei, gibt auch jedes Mal wieder eine Diskussion. Aber ich fliege Handgepäck, weil auch meine Koffer schon weg waren, weil meine Laufsachen weg waren. Das ist natürlich der Super-GAU. Also Laufschuhe immer zum Handgepäck packen, finde ich wichtig. Und auch eine große Herausforderung, auch bei den Majors, ist natürlich die Unterkunft. Also man muss einfach sich sehr klar sein, was einem wichtig ist. Ne? Zentrale Unterkünfte sind ein Jahr vorher schon fast ausgebucht. Da ist auch der Reiseveranstalter wieder eine sehr gute Option. Die haben einfach ihre Hotels, ne, die sie fest haben jedes Jahr.
Ja.
Zentral ist teuer zum Majorn. Ne? Das ist eines der busiesten Wochenenden des Jahres. In New York bist du da schnell 700, 800 Euro pro Nacht los. Oder du sagst, hey, ich mach günstig und dann gehe ich nach Jersey oder so. Also einfach vorher drüber im Klaren sein, was man möchte, was einem wichtig ist. Auch, ja, zentrale Unterkunft zum Thema. Ich habe mich mal in Tel Aviv verguckt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall musste ich dann eine Dreiviertelstunde in der Früh mit dem Zug joggen. 7 Kilometer.
Oh.
Oh Gott. Und dann habe ich es gerade, bevor sie das Ziel, den Start geschlossen haben, gerade so geschafft.
Oh,
also wirklich die Logistik gucken, wo geht's los, wo ist das Ziel und wo will ich schlafen.
Ja. Hattest du schon den Stress direkt vor dem Lauf? Ist natürlich auch.
Ey, nee, 7 Kilometer bin ich dahin gelaufen, ne?
Also. Lange Aufwärmübung.
Absolut, super nervig, ja.
Aber du hast gefinisht am Ende.
Ja, ja, ja. Aber es war auch ein harter Tag.
Okay, was gibt es noch irgendwelche großen Fehler, die du irgendwie vielleicht auch immer mal wieder bei anderen siehst? Oder sind das schon so die Hauptdinger gewesen?
Ja, also ich glaube, wenn man eine gute Unterkunft hat, sich die Reise gut überlegt hat, die richtigen Laufsachen, die richtige Kleidung für das Wetter angepackt hat und natürlich Verpflegung, also auch bloß niemals drauf verlassen, was man da kaufen kann, finde ich auch schwierig, weil oft gibt es dann die bevorzugte Marke einfach nicht. Oder auch die Aid Stations sind dann leergeräumt in den ersten Kilometern. Alles schon erlebt.
Okay.
Am besten einfach auf sich selbst verlassen und mitbringen, was man haben möchte.
Das ist natürlich auch ein super wichtiger Tipp, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man es jetzt gewohnt ist, eine normale Verpflegungsstation vorzufinden, man schon überrascht ist, wenn es dann mitten auf dem Lauf und dann ist es zu spät.
Ja,
ne?
Ja, ja. Also hatte ich wirklich, weil ich bin ja eher hinten, ne? Ich bin langsam. Das heißt, ich hatte Läufe, da gab es bis 30 Kilometern nur Wasser.
Und du hattest was dabei, ja?
Damals nicht. Oh, nein, tatsächlich auch ohne Frühstück nüchtern den Marathon gelaufen.
Hast du das geschafft?
Ich war bei einer Freundin morgens und ich wollte nicht um 4 Uhr morgens die Eltern aufwecken in der Küche. Ich dachte mir ja, gibt bestimmt dir was in der Startlinie. Ja, Pustekuchen, ohne Frühstück gestartet, dann redet man sich das schön. Es kommen ja gleich die Verpflegungsstationen. Nein, gab es auch keine. Also würde ich keinem empfehlen, das macht keinen Spaß und das ist nicht sinnvoll.
Ja, gut, dass du nicht umgekippt bist. Also das, das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, Bestzeit war es keine, ne?
Ja. Okay, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen strukturieren. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt die Zusage bekommen oder wir haben es über einen Reiseleiter geschafft, einen Platz zu bekommen. Genau, also wir wissen, diese Laufreise wird stattfinden.
Genau.
Wie würdest du das jetzt strukturieren? Also wie würdest du anfangen mit der Planung?
Genau, also entweder wenn, je nachdem, ob man so ein Gold- oder ein Bronzepaket gebucht hat, sind ja schon Hotel und Anreise enthalten. Wenn nicht, würde ich das sofort buchen. Also sofort darum kümmern, dass man einen guten Flug hat, das Hotel sofort reservieren, sobald man einfach weiß, dass man da hingeht und das nicht auf die letzte Woche schieben. Auch das ist mir passiert. Ich habe irgendwie voll vergessen, was zu buchen und dann stehst du da, ne?
Das ist wirklich schon alles einmal durchgemacht.
Ohne Witz, ja. Also kann ich nicht empfehlen. Genau, und dann, je nachdem, wann das ist, ne, auf jeden Fall pünktlich den Trainingsplan beginnen. auch da überlegen, wie will ich trainieren, was sind meine Ziele, was ist auch realistisch, will ich eine Bestzeit, will ich es genießen, will ich es gut schaffen, sich darum kümmern und dann kann man eigentlich erst mal so ein bisschen chillen bis 2-3 Wochen vor der Reise, wo man sich dann langsam überlegt, was ziehe ich an, welche Schuhe möchte ich laufen und so weiter.
Okay, also das kommt dann erst am Ende sozusagen.
Ja,
macht auch
Sinn. Ja, bei mir auch mal am Abend vorher, aber ich bin so 2 Wochen vorher, wenn man so langsam den Blick aufs Event hat, dann kann man da zu packen anfangen.
Ja. Genau, du hast ja gerade gesagt, Wettkampfvorbereitung ist natürlich ein großes Thema. Wir haben vorhin gesagt, vielleicht sollte man sich nicht die Bestzeit vornehmen unbedingt für so einen, ja, für eine Laufreise ins Ausland unbedingt. Vielleicht auch, muss ja nicht unbedingt der Major sein. Reicht ja schon, dass es auch ein sehr, ja, sonst ein sehr gut besuchtes Event im Ausland ist, in dem man vielleicht noch nicht war. Hast du da aber Tipps vielleicht gerade auch für das Training im Ausland? Manchmal ist ja, die Klimazonen sind manchmal anders, die Höhenmeter könnten sich unterscheiden. Aber man kann ja nicht immer vor Ort trainieren, sondern man ist wahrscheinlich trotzdem in Deutschland, Schweiz oder Österreich. hast du da irgendwie schon mal vielleicht auch für New York oder so bestimmte Strategien angewendet?
Ja, also bei den Majors ist es ja zum Glück so, die sind alle jetzt keine Bergläufe, ne? Das sind alles City Runs, die sind von der Straßenbeschaffenheit, auch oft vom Klima relativ ähnlich. Also da finde ich das gar nicht so dramatisch. Trotzdem lasse ich mir natürlich den Shakeout Run im Central Park nicht nehmen. Ja. also ich würde immer empfehlen, mal vorher die Füße mal auszustrecken und 5-6 Kilometer noch eine Runde zu drehen oder nachdem, wenn man da ist, auch ein bisschen öfter. Wo das dramatischer wird, zum Beispiel, ich bin einmal diesen Ultramarathon dann in Indien damals gelaufen. Das war auf 5400 Metern. Ne? Also ich war dann 2 Wochen vorher am Höhentraining schon dort, habe mich akklimatisiert auf die Höhe. Geht auch zu Hause in Deutschland. Es gibt so Höhenkammern, in denen man trainieren kann, die man buchen kann, wo dann der Sauerstoff ein bisschen angepasst wird oder so Sauerstoffzelte zum Schlafen. Ja. Aber das sind dann mehr so für die extreme Races. Bei Hitze, ich hatte einige Marathons auch schon in der Wüste. Der heißeste war, glaube ich, in der Salzwüste in der Türkei bei 50 Grad.
Krass. Oh
Gott. Da, ich finde, also, ich meine, da meldet man sich ja schon ein Stück weit an und weiß einfach, dass das miserabel wird oder von der Wohlbefinden. und ich finde jetzt nicht, dass man das auch groß sinnvoll zu Hause trainieren kann. Klar, man kann nicht ein bisschen wegen Sauna gehen und so weiter. Aber da war mir von Anfang an klar, hey, das ist irgendwie Sterben mit Anlauf. Ja. Und das wollte ich auch, das Ziel der Veranstaltung.
Ja.
Und ja, das, ich bin dann immer mehr so ins kalte Wasser springen. Ich sage so, komm, du hast dich jetzt angemeldet, stell dich an die Startlinie, mach das Beste draus. Mhm. Natürlich Elektrolyte, Wasser, kühl dich ab und so weiter. Auch in die andere Richtung. Ich bin in Sibirien an den Eismarathon bei minus 30 Grad gelaufen. Das ist einfach nichts, das kann ich nicht zu Hause trainieren, oder? Also,
stimmt, wie auch, ja.
Einfach gut informiert, die Kleidung entsprechend geplant, die Verpflegung entsprechend geplant und alles das mit drauf gemacht.
Aber was fandest du am Ende schlimmer, die Wüste oder die Kälte?
Also ich finde, kalt ist irgendwie noch witzig, weil also du bist da eingepackt und du läufst dadurch wirst du warm. Wobei ich habe dann einmal meinen Buff irgendwie runtergenommen und dann ist mir fast das Gesicht abgefroren. Oh, ich so, nee, schlechte Idee, zieh mir
an. Glaube ich.
Genau, also ich mag es einfach extrem. Ich mag die Herausforderung, egal welche. Und ja, dann probiert man einfach aus, ne? So, wie extrem geht's noch? Wie weit und hoch und krass kann das noch werden alles?
Man merkt auf jeden Fall, dass du so ein richtiger Adrenalin-Junkie bist.
Absolut,
in der Hinsicht.
Ja.
Okay, hattest du schon mal den Fall, dass du kurz vor einem Major oder vielleicht auch vor einer anderen wichtigen Laufreise eine Verletzung hattest oder krank wurdest? Ist sowas schon mal bei dir passiert?
Ja, leider schon. Tatsächlich hatte ich auch ein bisschen eine unglückliche Raceplanung Ende des Jahres, letztes Jahr, weil ich war in Hawaii bei der Weltmeisterschaft im Ironman und weil das ja quasi spontan kam, dass ich mich qualifiziert habe, hatte ich die Woche danach Frankfurt-Marathon und die Woche danach New York-Marathon.
Oh, wow. Okay.
Ja, also auch ne, von Jetlag ohne Ende, weil ich musste von Hawaii nach Frankfurt, nach New York. Und dann habe ich mir tatsächlich durch eine Überbelastung in Frankfurt den Meniskus gerissen. Und das war natürlich das Nervigste auf der ganzen Welt, weil ich dann einfach in New York nicht starten konnte. Und das kann ich auch einfach nur jedem empfehlen. Geh zum Arzt, schau das an und irgendwie das künstlich durchzudrücken und sich zu quälen und dann vielleicht noch eine schlimmere Verletzung zu riskieren. Mhm. Also in meinem Fall ging das nicht, ich war auf Krücken, oder? Also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mit Krücken starten soll.
Ja,
und
einfach Gedanken, die man Stunden, halt so hat, ne?
Ja, ne? Und dann, also quasi New York macht ja nicht zu, also man kann ja auch 12 Stunden brauchen. Mhm. Aber mir fehlte dann einfach die Armmuskulatur und also ich habe ja mit Krücken keinen Meter in meinem Leben trainiert, oder?
Ja, ja.
Und habe dann die 5 Kilometer gemacht mit Krücken und das war hart. Also das hat mir schon so weh getan. Aber ich würde einfach immer sagen, es ist super schade, ich weiß, das zu pushen. Man kann es auch meistens nicht pushen, das Geld ist dann weg. Ich persönlich habe das Beste draus gemacht. Ich habe mir ein großes, aufblasbares Einhornkostüm gekauft. Mhm. Habe mich dann mit dem Team von Ali Schneider ans Gelände gestellt. Mhm. Wir hatten irgendwie so einen Kübel Apple Cider da stehen. Mhm. Und dann habe ich gecheert und gebrüllt, was das Leben ging. Und habe trotzdem einen super schönen Tag gehabt mit der Stimmung. Und konnte aber mein Knie einfach ein bisschen ruhen lassen. Ne?
Ja, das ist wirklich, glaube ich, du hast noch das Beste draus gemacht, was ging.
Muss man, ne?
Ja, absolut. ja. Wie ging das eigentlich mit dem auf die 5 Kilometer umswitchen? Konntest du das dann kurzfristig noch ändern?
Also es gab tatsächlich so ein 5K Dash to the Finish, glaube ich, heißt das. Also die meisten großen Läufer haben vorher diesen Shakeout-Lauf, wo ich sowieso angemeldet war. Und der Marathon-Startplatz, der war weg. Also ja, muss man nicht schön reden, den kriegt man auch nicht wieder. Kann man nicht pushen, verstehe ich auch. Organisatorisch geht das einfach nicht, ne?
Ja.
Anders zum Beispiel im Ironman, wenn man da mit einem Arztattest kommt und so eine Versicherung abschließt, kann man das noch verschieben um ein Jahr. Mhm. Vielleicht mal eine Startup-Idee für Marathons.
Absolut, absolut, wirklich.
Ja.
Ja, das wäre schon schöner, wenn man natürlich mit Attest noch was rumreißen könnte, aber bei dem hohen Andrang ist das wahrscheinlich nicht so.
Ich würde auch einfach sagen, so von einem großen Event einfach ein bisschen schonen, vielleicht nicht 10-mal Skifahren gehen vorher oder was auch immer. Einfach ein bisschen gucken, auch nicht krank werden. Das ist ja so unnötig, oder? Wenn man nach einer Woche vorher sich eine Erkältung einfängt.
Ja,
Auch hier, ich lobe immer ein bisschen. Ne? Ich war auch vor meinem Ironman das Wochenende auf Tomorrowland. Auch maximal gegambelt, aber geklappt.
Absolut, ja.
aber da wusste ich schon, wenn ich jetzt das verhaue, dann gibt es den Finger von allen meinen Followern und in der Community. So, Marina, bist du eigentlich komplett dumm.
Ja, muss man sich auch erstmal trauen.
Eben, ja, das wusste ich, das ist ein Risiko.
Okay, aber gut, dass es geklappt hat dann.
Ja.
Ja, ich meine, für dich war es ja dann wahrscheinlich trotzdem eine große Enttäuschung, dass du den Marathon-Startplatz selber nicht wahrnehmen konntest. Wenn jetzt es auch anderen Personen vielleicht so geht, dass halt doch es kurzfristig durch eine Verletzung oder was auch immer ins Wasser fällt, was würdest du den Leuten raten? Wie können sie sich da trösten? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich zu trösten?
Also ich würde sagen, also es gibt ja diese Stadien der Trauer oder so, ne? Mhm. Ohne Witz. Also man muss sich einfach die 2-3 Tage nehmen und schimmeln und sauer sein und das darf man auch und da die Enttäuschung fühlen. Also ich glaube, da muss man schon durch.
Ja.
Und dann einfach, bei mir hat halt, ich wusste nicht, wann wird der Meniskus wieder gut, oder? Also diese Ungewissenheit in der Verletzung, die ist schon unangenehm.
Ja.
Und ich würde sagen, einfach versuchen, irgendwie vielleicht in der Zukunft mit entsprechendem Abstand auch was Neues zu planen, sich was Neues zu freuen. Ich kann das nicht schönreden. Meine Verletzungszeit, die war die Hölle. Ne? Ich war in der Schweiz, es war eiskalter Winter, ich konnte keinen Sport machen. Ich war in einem neuen Land, hatte also nicht so meinen Freundeskreis um mich rum. Das war keine schöne Zeit und Verletzung ist keine schöne Zeit. Einfach tun, was geht für den Körper, irgendwie vielleicht ein anderes Hobby suchen, ein bisschen sich für andere Sachen begeistern, ne? Irgendwie das beste Banana Bread der Stadt zu machen oder sowas. und natürlich braucht man auch ein Umfeld, das ein bisschen Verständnis hat dafür. Ne? Also mein Freund war super süß, hat da Cremes und Lotionen und was weiß Gott nicht alles, hat mich da aufgemuntert. Aber ja, es ist einfach, ich sage, Verletzungsprävention finde ich, glaube ich, ist der Key zum Erfolg und einfach den Körper nicht überfordern, rechtzeitig Pausen machen, rechtzeitig Ruhe gönnen und natürlich auch Stabi-Training,
Krafttraining. Richtig, Stabi.
Am Ende des Tages ist das, was dich davor bewahrt, Verletzungen überhaupt zu bekommen. Ne?
Ja, absolut. Ja, ist wichtig auch, das wie immer in unseren Podcast-Folgen an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass Verletzungsprävention ganz wichtig ist und wenn es dann passiert ist, sich Zeit für die Regeneration nehmen. Ja.
Habt ihr ja auch super spannende Gesprächspartner schon gehabt zum Thema, ne?
Da haben wir einiges in petto.
Genau,
Okay, hoffen wir mal, dass das Worst-Case-Szenario nicht eintritt und wir starten dürfen. Vielleicht erstmal, bevor wir ja, bevor wir zur Ankunft kommen, noch mal ein bisschen was zum Packen. Du hast ja jetzt schon gesagt, du würdest eher auf Nummer sicher gehen und alles lieber, auch was Verpflegung und so angeht, dann drin haben. Das geht natürlich nicht immer mit dem Handgepäck. Du reist aber generell lieber mit Handgepäck, da hatte ich das richtig verstanden?
Nur noch, ja. Mich gibt's nur mit kleinem Koffer.
Okay, ja, gib doch da gerne mal ein paar Tipps durch.
Genau, also prinzipiell, ich habe einfach nicht die besten Erfahrungen mit Gepäck. Ich habe auch letztes Jahr, ich glaube, allein dreimal mein Fahrrad verloren. Ja, danke für gar nichts.
Wow, das ist oft.
Und ja, es ist einfach, finde ich, ein Stress, den muss man nicht haben. Und wenn man jetzt da nicht 4 Wochen Urlaub macht, dann passt auch alles in den Handgepäckskoffer rein. Also ne, die Ausrüstung für eine Race Day, bei mir ist das immer noch ein Kostüm. Also ich überlege mir ja immer noch, als was ich denn laufen möchte, irgendwie als Einhorn oder so, ne?
Ja.
Natürlich die ganzen wichtigen Dokumente, Versicherungen, Reisepasskopien, alles nochmal separat aufbewahren. Die Verpflegung natürlich für das Race, aber ich nehme auch immer so Snacks für vorher und nachher und für die Reise mit. Bin auch persönlich gar kein Fan vom Essen im Flieger.
Mhm.
Da bin ich dann so bring your own.
Ja.
Und natürlich, was man sonst für die Reise dann natürlich braucht, dann an Pflegeartikeln und so weiter, an regulären Dingen.
Mhm.
Ja, ich glaube, dann ist man schon ganz gut ausgestattet.
Mhm. Gele im Handgepäck, hast du da Erfahrung gemacht?
Also tatsächlich wurde ja diese, ich weiß gar nicht, die 100-Milliliter-Grenze aufgehoben an dem Flughafen jetzt dieses Jahr. Generell für einen Marathon bräuchte man ja so 8 Gels. Das heißt, die darf man auf jeden Fall mitnehmen.
Okay.
Schwieriger wird es Richtung Ultramarathon und Ironman, wenn ich dann mit meinen 40 Gels reise. Tatsächlich konnte ich das immer durchboxen mit sehr viel charmant sein, lächeln. Und am Ende des Tages konnte ich sagen, ich bin ja Profisportler und das ist meine ärztliche medizinische Ernährung. Ja.
Stimmt. Und du hast eine Krone auf, also bist du auch ein Royal. Vielleicht auch die Karte mal spielen.
Also ich sag mal, ich glaube gar nicht, dass das legal war, dass ich das mitnehmen durfte.
Oh.
Aber ne, mit dieser Obergrenze von diesem ein Liter, was da rein darf.
Mhm.
Aber man sieht ja, dass das verpackte Gels sind. Und wenn man dann einen netten Officer stehen hat und der sieht, wie ich mit meinen Hokas da stehe, mit meinen Laufgels und irgendwie sage, oh, ich habe jetzt einen Marathon übermorgen, gab es jetzt noch in meiner Erfahrung niemanden, der mir das weggenommen hat.
Okay, muss man auch so ein bisschen Glück wieder haben. Aber
ja, so ein Gamble,
gut zu wissen, dass die Chance besteht.
Ja.
Okay. Na gut, dann haben wir jetzt gepackt. Sind ready für die Anreise. Vielleicht da auch nochmal ein paar Details zur Reiseplanung an sich. Wie viele Tage normalerweise würdest du vor einem großen Event denn anreisen oder empfehlen anzureisen? Du machst das ja manchmal ein bisschen anders, ein bisschen spontaner, aber du weißt ja auch, wie es vielleicht stressfreier geht.
Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Urlaub man noch hat oder wie man das drumherum gestalten könnte. Ich will schon versuchen, 4 Tage vorher da zu sein, weil das dann einfach den Stress nimmt. Man kann sich vorher ein bisschen die Gegend noch angucken, ein bisschen einsortieren, ankommen. Einfach dann ist der Druck am Event-Tag ein bisschen geringer. Auch bei Ironmans mache ich das selbst, dass ich Mittwoch vorher ankomme, weil einfach es ist mir einfach zu stressig, ne? Mit der Ausrüstung und allem. ich sage jetzt mal, es geht aber auch. Ich glaube, mein schlimmster Tag war Ironman Cozumel damals. Mhm. Samstag, 16 Uhr im Hotel und Sonntag war Race Day und du musst ja noch dein Fahrrad einchecken, die ganzen Sachen.
Gott.
absolute Hölle, aber es geht. Ich möchte nur sagen, es geht. Genau.
Bisschen Entwarnung, falls es doch durch irgendeinen blöden Zufall ganz spät
Also genau. Und auch lustige Story, bei fast jedem Marathon vergesse ich mein Ladekabel von meiner Uhr.
das stimmt, aber daran denkt man auch wirklich nicht sofort, ne?
Ohne Witz, Also, und dann hatte ich ganz oft das Supernet in diesen Facebook-Gruppen der Läufe, wenn man irgendwas vergisst auf Last Minute, man kann da reinschreiben und dann kommen 4000 Leute und sagen, hey, ich habe die gleiche Garmin oder Koros oder was auch immer. Und man hilft sich gegenseitig. Das finde ich super schön. Ja.
Also du würdest empfehlen, auch dann den Facebook-Gruppen beizutreten für so größere Läufe?
Genau. Einfach schauen, was wird geschrieben, wo treffen sich die Leute, was für Tipps gibt es schon in der Gruppe. Ist immer spannend, da ein bisschen reinzuschmökern.
Ja, ist ein guter Tipp auf jeden Fall für die Leute, die Facebook vielleicht nicht mehr so sehr auf dem Schirm haben.
Ja.
Es hat doch noch Vorteile, dort anwesend zu sein.
Ja.
Also würdest du auch sagen, 4 Tage würden auch bei einem Jetlag reichen? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen anderen Kontinent reisen, manche Leute reagieren da ja relativ empfindlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du da relativ unempfindlich?
Kommt, für mich mega drauf an. Also Eastbound Richtung Tokio. Also ich glaube, da brauche ich einen Monat.
Oha, okay.
Also ich tue mir extrem schwer mit der asiatischen Zeitzone. Also da würde ich vielleicht eher schauen, dass ich die Woche vorher irgendwie schon komme. Ich finde Richtung New York ist es eigentlich ganz angenehm. Also da würde mir jetzt auch ein oder zwei Tage reichen. Mhm. Man muss ja einfach nur den ersten Abend quasi wach bleiben, ne? Nicht um 17 Uhr ins Bett gehen in New York, sondern irgendwas Lustiges planen, einen großen Kaffee trinken und dann ist man quasi an Tag zwei schon angepasst. Also Schlafrhythmus so früh als möglich ist einfach anzupassen. Vielleicht zu Hause schon mal eine Stunde früher oder später ins Bett gehen genau da das Beste draus machen.
Okay, na gut, dann hoffen wir einfach, dass der Jetlag vielleicht nicht ganz so doll ist.
Ja.
Es ist ja wirklich sehr individuell, wie Menschen darauf reagieren. Ja. Bei mir geht es auch in die USA zumindest, in Asien war ich noch nicht, aber ja, man weiß halt nicht, was einen erwartet, besonders wenn man noch nicht dort war. Dann,
ja. Zumindest und auch müde, müde in so einen Wettkampf reinzustarten, ist schon auch sehr schade, finde ich.
Stimmt.
Na, du willst ja schon in deiner persönlichen Bestform sein, alles, was rausgeht, genau.
Wobei das Adrenalin wahrscheinlich dann sowieso so doll kickt, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist mit der Müdigkeit.
Alles schon erlebt.
Okay.
Ja.
Na gut, dann lass uns mal zum Wettkampftag selber kommen. Ich glaube, da sind bestimmt auch viele Fragezeichen noch bei Leuten oder auch Unsicherheiten. Da gibt es ja auch viel falsch zu machen, nehme ich mal an. Wie viel früher zum Beispiel würdest du am Veranstaltungsort eintreffen? Oder vielleicht auch können wir auch über den Tag vorher sprechen. Du hast jetzt auch von einem Shake-Up-Run und so gesprochen. Was gibt es da so für Möglichkeiten am Tag vorher und am Tag selber?
Genau, also wenn man kann, würde ich Expo vielleicht sogar zwei Tage vorher machen, dann ist das weg, weil Expo hat man wahnsinnig viel zu entdecken und viele Schritte und viel zu tun. Und meine Empfehlung für den Tag vom Wettkampf wäre schon, jetzt nicht die 10.000 voll zu machen oder vielleicht irgendwie einen lustigen Spa-Day planen oder einen Day-Brunch, wo man eben sich noch ein bisschen mit den Cups voll pumpen kann. Also einfach eher einen leichten Tag, gut ausruhen, Füße hoch, gut essen. Und Expo dann quasi entsprechend am Freitag machen, falls man die Zeit dazu hat. Dann zum Race Day, meintest du, ne? Sehr unterschiedlich auch. Da scheiden sich die Gemüter. Ich bin jemand, ich komme gerne spät, weil ich möchte einfach nicht fünfmal pinkeln gehen auf den Dixie-Klos.
Ja, verständlich.
War auch schon bei mir brenzlige Situationen, wo ich einfach viel zu knapp dran war, oder? Mhm. Also auch stressig. Das heißt, jeder muss da die goldene Mitte für sich finden, vielleicht auch von einem lokalen Lauf zu Hause mal schauen, hey, wo fühle ich mich wohl, in welchem Zeitfenster? Dann gibt es natürlich New York, ne? Auch Chicago ist das ja genauso, wo du zum Start weit hinfahren musst. Und da wird der Transport wird einigermaßen vorgegeben. Also entweder hat man einen Bus gebucht, ne, der dann eine Abfahrtszeit hat. In meiner Erfahrung sind das gerne 4, 5, 6 Stunden vorher.
Okay, das ist echt viel früher.
Genau, also dann schauen, ob man im Bus oder irgendwie noch ein bisschen schlafen kann. Ich nehme auch immer, also wirklich so ein ganzes Expeditionskit dann mit. Also irgendwie vielleicht sogar eine kleine Luftmatratze irgendwie aus dem Euroshop mitnehmen. Genug Decken und Mützen und auch eine ganze Snackbag, ne? Frühstück nehme ich mit. Ich frühstücke ja nicht 6 Stunden vor einem Marathon.
Stimmt.
Also alles anpacken, was man irgendwie brauchen könnte. Und in der Regel wird es dann auch gespendet. Also das geht dann nicht in den Müll. Und dann ist man dann 4, 5 Uhr morgens da. Für Berlin finde ich jetzt zum Beispiel, so ein halbes Stündchen vom Startblock tut es da für mich auch.
Ja.
Je nachdem, auch wenn das Hotel natürlich gegenüber ist, ist es ein bisschen entspannter. Für Verkehr und so weiter würde ich immer ein großzügiges Zeitfenster einplanen, auch für Parkplatzsuche, wenn man das macht. Da auf jeden Fall großzügig sein.
Absolut, ja. Also besonders mit dem Transfer ist natürlich auch wieder ein großer Stressfaktor, wenn man nicht weiß, kann man sich darauf verlassen?
Ja.
Was ist da so deine Erfahrung? Kann man sich zum Beispiel nach New York da schon verlassen?
Ja. Okay. Also man muss sich einfach sehr früh, ich glaube Monate vorher schon entscheiden, will ich die Fähre nehmen oder einen Bus. Dann Reiseveranstalter bei mir damals, Ali Schneider, hatte einen super coolen Shuttle gebucht, direkt vom Hotel. Perfekt. Also ich musste eigentlich nur runtergehen. Ja, Goldpaket lohnt sich, ja, für die Bequemen. Einmal in New York bin ich auch einfach mit der Fähre, mit einem Kumpel in der Früh runtergefahren. Hat auch gut geklappt, aber auch da gab es mega die Wartezeiten dann vom Bus. Also einfach sich vielleicht da bei den großen Majors nicht den Stress geben und früh da sein.
Ja, lieber sehr früh aufstehen, aber dafür stressfrei starten.
Ja. Genau, ja.
Ja. Du hast ja auch vorhin den Start selber angesprochen. Wie unterscheidet der sich denn bei den Majors von einem kleineren Lauf, sag ich mal?
Ja, also es ist schon sehr unterschiedlich. Der kleinste Lauf, den ich gemacht habe, war ein Ultramarathon in Wales mit 7 Teilnehmern. Ja.
Wow, das sind
war,
wenige.
Genau, war aber cool, weil der Veranstalter quasi die Aidstation war und er mit dem Auto immer zwischen uns hin und her gefahren ist und uns den Kofferraum aufgemacht hat. Genau, aber ich sag mal, auch zu den normalen deutschen Läufen ist es schon sehr anders. Es gibt in der Regel Sicherheitskontrollen, also man wird komplett gescannt wie am Flughafen. Es gibt Kontrollen, die wirklich schauen, was man mitnehmen darf, also vorher ganz genau informieren. Ja, mich hat das damals mit dem Laufrucksack so geschockt. Ich so,
total.
Wie soll ich denn dann, also für mich ein großes Problem, weil da meine Verpflegung drin ist. Und zum Beispiel, man durfte so Gürteltaschen dürfte man tragen oder auch diese Handhelds, wo ich dann überhaupt nicht verstehe, warum das Sinn macht.
Das
aber
ergibt
ist okay.
Keinen Sinn, aber okay. Ja.
Genau, und dann musste ich entsprechend auch schon meine, und hätte ich das gewusst vorher in den Longruns, dass ich das nicht machen kann mit meinem Rucksack, wäre das vielleicht cool gewesen, das im Training schon zu wissen.
Richtig, absolut, ja.
Ne, dass man sich dran gewöhnen kann. Also die Menschenmassen sind unfassbar, es sind zigtausende Leute, ne, man wird dadurch geschleust wie so ein Viehabtrieb in seine Start-Corals, in die Start-Waves, je nachdem, wie das organisiert ist. Die Majors sind zum Glück sehr gut organisiert, ne, also es funktioniert auch, wie es angekündigt wird. Ja, gerade dieses Jahr hatte ich ein Race, wo das eine Katastrophe war tatsächlich. Ich will gar nicht haten, aber im Lissabon-Halbmarathon wusste keiner wohin. Alles war Stau und es war Startschuss und niemand konnte laufen, ne, weil es komplett verstaut war.
Ja, verstehe.
Also haben einfach keinen guten Startpunkt gesucht, um dahin zu kommen. Ja, und es ist dann auch oft ein bisschen hektisch, ne? Man hat dann die Startschüsse alle paar Minuten, man muss gucken, wo muss ich denn hin, wo, New York hat ja noch 2 Startlinien, du musst wissen, ob du oben oder unten auf der Brücke startest, also einfach die Augen aufmachen, gucken, dass man da richtig steht, zur richtigen Zeit. Ich hatte meinen Halbmarathon in Südfrankreich, dann bin ich mit der falschen Gruppe gestartet, mit 10 Kilometer statt Halbmarathon. Also wirklich informieren und die Augen aufmachen.
Ja. Das ist wichtig. Ja, wie ist so deine Erfahrung? Gibt es da bei den Majors zumindest Leute, die einem da eher weiterhelfen können oder ist das auch schwer zu finden?
Nö, da haben sie schon unzählige Marshals überall stehen, die auch wirklich freundlich sind, die gucken, die sich um einen kümmern. Ne? Also hatte ich jetzt in den deutschen Marathons noch nicht so viele.
Stimmt. Ja.
Genau.
Und wie war so deine Erfahrung, deinen eigenen Startblock zu finden? Zum Beispiel in New York, da stelle ich mir das ja auch relativ stressig vor. War das leicht? War das alles gut ausgeschildert?
Ja, also die machen das sehr, sehr gut. Erst wird man durch Farben getrennt. Ne? Es gibt einen orangen, einen grünen und einen blauen Startblock. Also man kann erstmal sehr simpel seiner Farbe nachlaufen. Und sobald man quasi in seinem Startvillage ist, gibt es dann, also Waves sind quasi die Zeiten und Corals sind der Ort. Und ich weiß dann, ich bin irgendwie in der 4. Welle in dem Coral E. Und dann steht da aber schon groß die Buchstaben. Ich weiß, wann meine Welle startet.
Okay.
Und dann gibt es sehr, sehr coole Durchsagen, die sagen dann, hey, jetzt ist Coral E offen, Wave 4 bitte aufladen. Dann Wave 4 geht vor. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht.
Okay, das ist schon mal ein bisschen entlastend, glaube ich, würde ich
sagen.
Ja,
genau. Ja. Einfach, und, wenn man ein bisschen aufpasst.
Ja. Und man gibt ja dann seine Begleitung auch irgendwo ab. Am Ende ist man ja im Endeffekt allein, ne? Während man da in dem Startblock wartet.
Genau.
Wie ist es bei dir? Ist dir dann irgendwie langweilig zwischendurch? Oder hast du sonst immer auch jemanden dabei, der läuft?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also man kann an die Startlinie in der Regel bei den ganz Großen überhaupt niemanden mitnehmen. Die Villages sind nur für Teilnehmer. Wenn ich jetzt mit einem Reiseveranstalter unterwegs bin, heißt das, ich habe irgendwie 20, 30 Leute aus meiner Gruppe, aus meinem Hotel dabei. Also meistens sind die sogar noch aus der eigenen Stadt. Also ich war dann immer mit den Münchnern im Bus irgendwie. hat man da schon mal ein paar Leute. Ich persönlich empfehle auch immer, dass man mit seinem Partner läuft oder mit irgendwie guten Freunden, weil es einfach als Gesamtexperience, finde ich, mehr Spaß macht.
Stimmt.
Aber man hat auch einfach so schnell neue Freunde gefunden. es gibt oft in den Start-Villages viel zu tun, also über irgendwie Therapy-Dogs, mit denen man kuscheln kann, verschiedene Essstationen, Kaffeestationen, irgendwie überall irgendwie ein bisschen was Interaktives, dass auch die Zeit rumgeht. Was ich aber auch sehr empfehlen kann, oder mal einfach schlafen, also irgendwie ein Kopfkissen auf den Boden werfen und irgendwie versuchen, nochmal 2 Stunden zu rasten.
Ja, gibt es da einige, die das machen? Oder?
Ja, schon. Ja, okay. Ja. Das, also es sieht dann wild aus, weil alle irgendwie am Boden kanten mit einer Isomatte noch. Ja.
Ja.
Aber man steht einfach um 3, 4 Uhr morgens auf, oder?
Ja,
und dann
klar.
Noch eine Stunde eine Mütze Schlaf zu bekommen, schadet auf jeden Fall nicht.
Ja, okay. Und du meintest ja vorhin schon, dass man die Sachen dann einfach spendet. Also alles, was du mitgenommen hast, gibst du dann einfach vorher ab oder wie?
Genau, gibt so große Donation-Container. Je nach Land, nach Lauf ist das ein bisschen unterschiedlich. In Südafrika, wo ich ja sehr gerne laufe, sind auch oft einfach ganz, ganz viele Menschen im Startbereich nach dem Start auf den ersten Kilometern. Mhm. Da kommen wirklich aus den Townships die Leute raus und strahlen dich an, wenn du ihnen eine Jacke gibst oder irgendwas. Also ist immer eine sehr, sehr schöne Experience.
Ja.
Und finde ich auch wichtig, dass man das nicht einfach wegschmeißt. Ne?
Ja, total wichtig. Das wäre wieder
komplette
so eine traurige Geschichte, wenn der Marathon dann wieder so viel Müll einfach nur produziert.
Auch. Ganz genau. Und ich finde, Marathons machen eigentlich eine gute Entwicklung Richtung Nachhaltigkeit. Ne?
Ja,
man geht
Glück,
weg von diesem Einwegplastik und so weiter.
Ja.
Ich habe auch mehrere so Becherchen bei mir zum Anschnallen, wo ich einfach so auch aus den großen Wasserflaschen trinken kann.
Ah, okay.
Wird auch oft bei Events schon als Pflicht mittlerweile eingeführt.
Ja.
Also finde ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung.
Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Die
vielleicht an der Stelle, da hatte ich tatsächlich einen Streit, ich glaube in Hamburg, da hat vor mir eine Läuferin wirklich einen Müll einfach komplett auf die Straße geschmissen.
Wow.
Und es war jetzt nicht ganz in der Innenstadt, sondern vielleicht ein bisschen außerhalb, wo jetzt schon Waldwege und so war. Oder ja, so Parkwege oder sowas anderes. Und dann bin ich zu hängen, habe gesagt, hey du, ich finde das nicht in Ordnung, dass du das auf den Boden schmeißt.
Ja.
Weil ganz ehrlich, wir sind jetzt nicht so elitär, dass wir jetzt nicht irgendwie 500 Meter unseren Müll mittragen können, oder? Und selbst die Elite macht eigentlich keinen Müll.
Ja.
Und dann hatte ich eine Diskussion mit ihr und sie meinte, ja, das wird ja sowieso gekehrt danach. Und das stimmt schon, ne? Aber ich finde trotzdem, und es ist mir ganz wichtig, dass man keinen unnötigen Müll auf die Straße schmeißt.
Ja.
Und dann kommt ja sowieso in den nächsten 5 Minuten wieder irgendwo vorbei, wo man das abgeben kann, oder?
Das stimmt, das ist genauso.
Also ein kleiner Appell an dieser Stelle. Niemand von uns hat so eilig, dass er nicht 500 Meter einen Plastikbecher tragen
kann. Ich glaube auch, dass wir nicht in dem Level laufen. Gehe ich mal von aus, sorry an die Leute da draußen, die auf dem Level laufen, dass uns da irgendwie ein paar Gramm schon langsamer machen.
Und oft kommt ja dann doch was irgendwie in die Büsche oder auf den Weg ran.
Richtig.
Und dann liegt da dieser Plastikmüll. Das finde ich
genau.
Nicht.
Genau, dann gibt es Wind, der das auch wegnehmen kann.
Ja, ganz genau. Einfach nicht mehr Müll machen, als man muss.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall für jeden Wettkampf wichtig. Nicht nur für die Majors, sondern wirklich
ganz genau.
Überall relevant.
Ja. Und im Triathlon kriegst du sogar noch Strafminuten, wenn du das machst. Ne?
Stimmt.
Also, finde ich
besser
super.
Besser geregelt. Stimmt.
Genau.
Okay, dann wenn man da so wartet, ich weiß nicht, bei dir ist es jetzt vielleicht nicht mehr so sehr so, aber du erinnerst dich bestimmt auch nochmal zurück, als du noch deinen ersten Major oder so gelaufen bist. Warst du ja bestimmt auch nervös, oder? Hast du da irgendwie Tipps, wie man den Druck oder den Stress so ein bisschen unter Kontrolle hält, während man da steht und auf den Startschuss wartet?
Also ich glaube, so die Nervosität geht bei keinem so richtig weg. Also vielleicht ist das für mich jetzt nicht mehr der Hamburg-Marathon zum 7. Mal, aber ich mache ja doch noch Ironmans, Ultramarathons, auch jetzt Comrades vor 4 Wochen. Ich bin schon sehr aufgeregt in der Früh. Ich persönlich lenke mich einfach gerne ab. Ich quatsche dann mit der Person neben mir. Man lernt irgendwie wieder neue Leute kennen, neue Freunde kennen. Ne? Man kann da ein bisschen versuchen, ruhig zu bleiben. Oft hat man ja auch die Musik und man kann so ein bisschen ausshaken und ein bisschen mittanzen und einfach gut die Stimmung haben. Man hat sich darauf vorbereitet, das wird ein geiler Tag.
Ja.
Einfach mit einem guten Mindset reingehen und sich darauf freuen und auf das Rennen fokussieren. Nicht stressen lassen von irgendwelchen so Alpha-Fly-Jungs, die da irgendwie stressig unterwegs sind. Ne, ich wurde auch schon doof angemacht. Dann stehe ich da mit meinem Tütü und tanze ein bisschen irgendwo hinten im Startblock F. Und dann kommt einer und so, hä, was geht denn mit dir ab oder so?
Ja.
Ich bin so, Junge, ganz ehrlich. Ohne Witz, also Arroganz hat im Laufsport für mich absolut nichts verloren. Dieser Running Elitism, kann man schon fast sagen. Ne?
Stimmt.
Finde ich ganz, ganz fehl am Platz. Jeder hat da seinen Startplatz verdient. Jeder soll da Spaß haben.
Ja.
Und das ist einfach so ein Event für alle. Ne?
Absolut, absolut, ja. Sowas ist peinlich.
Ja, absolut.
Ja. Okay, und wenn der Startschuss dann gefallen ist, gibt es da noch irgendwas, was ich beachten sollte? Gerade auch vielleicht wegen der Menschenmassen? Also ich kann mir vorstellen, viele Leute sind da vielleicht dann überfordert, wenn auf einmal so viele um einen rumlaufen.
Genau. Also wirklich auf die Flossen gucken, dass man nicht irgendwie über Leute drüber fällt oder über Müll auf der Straße. Auch am Anfang einfach nicht stressen lassen. So die Menschenmassen, die werden sich ein bisschen auflösen. Man muss da einfach, deswegen hat man ja seine Startgruppe, seine Pace-Gruppe, einfach da ein bisschen mitdackeln, so ein bisschen genießen, so wow, krass, jetzt laufe ich, oder?
Ja.
Die erste halbe Stunde einfach genießen, Augen aufmachen, Stimmung, die Leute, diese Aufregung in der Luft und Zeit lassen. Und ich persönlich finde, so die erste Hälfte ist so eine Chinesische Hälfte, mal gucken, was heute drin ist, oder? Ja, und stimmt. Die Bestzeit und so, es entscheidet sich ja eh erst in der zweiten Hälfte. Ja. Und ich entscheide auch erst meistens bei 20, 30 so, oh krass, heute bin ich echt gut unterwegs, jetzt versuche ich eine PR.
Okay.
Also ich mache mir den Stress am Anfang sowieso nicht, weil wenn ich einen schlechten Tag habe, wäre ich dann so schlecht gelaunt und so traurig, wenn das nicht klappt, ne?
Stimmt.
Deswegen mache ich mir da nicht so den Druck.
Okay.
Und bin dann lieber positiv überrascht, hinten raus. Und ja, einfach auch schon schauen, dass eine gute Trade am Start steht, finde ich auch wichtig. Also wirklich, so doof das klingt, Pipi muss weiß sein, ja.
Ja.
Und man muss einfach trinken, bis man irgendwie zwei, dreimal gepinkelt hat. Und dann ist man wirklich hydriert. Alles andere, dehydriert an den Start gehen, hat mir schon mal eine Blasenentzündung gebracht. Kann ich absolut nicht empfehlen.
Oh ja. Ja, okay, klar, kann natürlich auch passieren, das stimmt.
Nee, also schlimm, ja. Ja. Trotzdem noch durchgezogen, aber das war kein Spaß.
Man durchgezogen, aber ja, klingt nicht gut.
Ja.
Und wir haben ja jetzt schon gelernt, die Verpflegungsstationen sind nicht so zuverlässig. Hast du da irgendwelche in manchen Ländern andere Erfahrungen gemacht, also besonders positive oder negative Erfahrungen gemacht?
Also sehr, sehr gemischt tatsächlich. Mhm. Natürlich auch die Majors sind schon ordentlich. Ich war mal zwei, drei Jahre im Ironman sehr professionell in Trainingsbetreuung und habe da aus der Sportwissenschaft sehr, sehr viel mitgenommen. Und seitdem verlasse ich mich gar nicht mehr auf Aidstations außer für Wasser und bringe wirklich komplett jedes Gramm Carbs mit, aus dem einfachen Grund, dass ich viel über Verdauung und Kohlenhydrate gelernt habe. Zum Beispiel Bananen sind tatsächlich keine gute Wahl im Marathon. Sie werden immer angeboten, ne?
Aber, sie wirklich, ja.
Ja, überall, ne? Ja. Aber also man holt sich einfach Durchfall.
Ja.
Keiner hat Bock drauf, oder? Und ja, meistens hat es irgendwie Snacks und so. Und ich finde es okay, mal in eine Orange zu beißen für den Geschmack oder so. Mhm. Aber ich würde mich einfach nicht drauf verlassen. Daher ist meine persönliche Strategie, ich nehme immer flüssige Kohlenhydrate. Und zwar persönlich mag ich diese Hydrogels am liebsten, weil die schon so ein bisschen flüssiger sind.
Ja.
Und ich kippe mir das in den Laufrucksack und dann trinke ich so quasi stetig immer so ein Schlückchen.
Okay.
Das heißt, ich muss nicht die Gels am Stück irgendwie runterwürgen, dass mir schlecht wird. Ich muss nicht warten, ob Wasser kommt, sondern ich habe immer diese stetige Kohlenhydrateversorgung und einen stetigen Blutzucker.
Ja.
Und ich muss auch nicht hoffen, ob jetzt irgendwie noch ein Keks übrig geblieben ist.
Stimmt, ja, das ist ein sehr guter Tipp. Ja.
Ja.
Also ein bisschen independent einfach unterwegs zu sein, ist
ganz,
ganz smart. Ja.
Ja.
Und wenn du keinen Laufrucksack tragen darfst, was hast du da eigentlich gemacht bei der unschönen Situation?
Oh, nervig. Ja, ne, dann musst du dich ein bisschen drauf verlassen. Das hilft gar nichts. Also ich habe natürlich meine Hydrogels dann quasi so dabei gehabt, irgendwie so in der Hosentasche oder so. Hm. Ganz viele Startnummernbänder haben ja da auch Platz dafür.
Ja.
Aber ich muss sagen, geil finde ich es nicht. Also ich verstehe das Sicherheitsproblem. Ich verstehe, dass man das machen muss bei diesen Menschenmassen. Finde ich alles in Ordnung. Aber einfach für meine persönliche ideale Laufumgebung ist das nichts.
Ja. Verstehe ich. Na gut.
Ja.
Okay, dann hoffen wir mal, wir sind komplett durchgekommen durch den Wettkampf und laufen jetzt ins Ziel ein. Gibt es da noch irgendwas, was ich beachten muss? Ist das irgendwie anders als in Deutschland zum Beispiel?
Ja, also man hat auch, also zum Beispiel, man kann seinen Freunden nicht einfach sagen, warte im Ziel, das wird 100% nicht klappen. Also das sind einfach auch wieder hier die Massen, auch noch die Zuschauer. Man hat teilweise mehrere Kilometer noch, die man sich ausgehen muss durch das Finishline-Village. Es gibt mehrere Ausgänge in der Regel. Man kann sich auch vorher schon über die Lagepläne informieren. Wo komme ich raus? Wo treffe ich dann meine Person? Handynetz ist auch oft überlastet, hatte ich sehr oft. Man kann auch keinen mehr kontaktieren.
Stimmt.
Ich persönlich würde mir im Ziel einfach Zeit lassen, genießen, dass man es geschafft hat, sich seine Medaille abholen.
Ja.
Einfach ein bisschen die Finishline-Snacks in sich aufsaugen. Ne? Man kommt ja oft noch eine Goodie-Bag oder irgendwas, wo man zu essen kriegt. Ein Poncho abholen, auch mein Tipp bei den Majors, ich werde immer den Poncho nehmen, nicht die Drop-Bag, weil dann hat man einfach diesen geilen Poncho zu Hause. Und die sind ja auch richtig warm.
Ja.
Also sich da keinen Stress machen mit den Leuten, die man trifft. Vielleicht sogar ein Restaurant in der Nähe ausmachen oder so, wo man sagt, da wartest du auf mich, finde ich immer noch besser. Bei mir ist es auch zum Beispiel mit meiner Mama so, dadurch, dass sie ja sehr, sehr krank ist, kann sie jetzt vielleicht nicht da 3 Stunden stehen, weil es dann so anstrengend ist. Sie kann auch nicht 5 Kilometer gehen und mich suchen. Dann sage ich einfach so, hey Mami, du kommst jetzt hier in das Restaurant, da buche ich den Tisch um 11, dann kannst du dann lecker Mittag essen und dann komme ich irgendwann. Irgendwie so.
Ja.
Das ist ein bisschen stressfreier, genau.
Das, ist absolut smart, sich da vielleicht dann woanders zu verabreden. Ein guter Tipp an der Stelle. Ja.
Ja.
Okay. Ja, das wäre dann eigentlich schon der gesamte Wettkampf. Super viel zu beachten auf jeden Fall. vielleicht fragen sich manche Leute jetzt auch, okay, und dann? Also jetzt habe ich quasi mein Highlight geschafft. Wie lasse ich denn so eine Laufreise dann am smartesten noch ausklingen? Was gibt es da irgendwas, was ich, weiß nicht, in puncto Regeneration machen kann oder auch Sightseeing? Ist man überhaupt noch fit genug für Sightseeing? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, also ich finde schon, je nachdem, wie man sich jetzt gequält hat, also bin ich auch schon mal am Tag danach einfach ausgefallen, oder?
Ja.
Kommt schon vor, auch je nach Wetterlage und so weiter. Ich mag es meistens schon, irgendwie so ein Tipsy Brunch am nächsten Tag zu machen oder irgendwie zelebrieren, den ganzen Tag auf jeden Fall die Medaille am Hals. Weil oft gibt es in den Großstädten dann auch Vorteile in Restaurants oder so, kann man sich noch ein paar kostenlose Sachen abholen. Mhm. Ansonsten vielleicht auch jetzt nicht da die große Stadttour machen mit den vielen Steps, sondern New York irgendwie einen Viewpoint genießen, in Berlin auch eine geile Rooftop hochsetzen, oder?
Ja.
Und ein bisschen ruhig machen und vielleicht das Programm jetzt nicht direkt am Tag danach gleich so fortsetzen. Was ich auch in New York super finde, ist so eine Helikoptertour. Mm. Auch super für müde Beine kann man nochmal, das habe ich letztes Jahr gemacht, weil ich ausgefallen bin wegen einer Verletzung, hatte ich eine Redaktionshelikoptertour über den Marathon, während die Läufer unten waren.
Krass.
Das war traurig, aber schön.
Ja, bestimmt auch krass, wirklich mal das zu sehen.
Genau, kann die, also kostet irgendwie, weiß nicht, geht bei $150 oder so los, finde ich eigentlich noch ganz in Ordnung.
Ja.
Also so ein bisschen Sightseeing der anderen Art quasi machen.
Voll.
Und das genießen, dass man es geschafft hat.
Ja.
Und man fällt ja dann so ein bisschen in diese Marathon-Depression rein, weil dann einfach das große Ziel weg ist. Also ich buche eigentlich immer schon die nächste Challenge, bevor die Challenge rum ist, oder?
Auch schon so eine typische typischer Coping-Mechanism.
Ja, genau. Ich weiß dann, hey, oder jetzt, ich weiß nach Berlin Ende September, ich hatte im Oktober so einen Wüsten-Ultramarathon, den HMDS in Marokko. Mhm. Und ich weiß, hey, dann ist es zwar so Bestzeit oder nicht, bin ich 3 Wochen später in der Wüste wieder, oder? Und dann freut man sich trotzdem noch.
Ja, mehr oder weniger. Gut, die Wüste ist natürlich auch, wie du es vorhin gesagt hast, auch ein bisschen heftig danach.
Genau, aber trotzdem, also auch super, super lustig.
Ja.
Also vielleicht auch nicht so enttäuscht sein, wenn man irgendwie mal eine Bestzeit nicht schafft oder man klappt nicht immer. Es kann einfach nicht immer Bestzeit sein. Es ist auch nicht immer der Tag dafür. Also sich einfach nicht zu sehr fertig machen und bewusst machen, hey, man ist gerade einen Marathon gelaufen, man gehört zum Top-Promille der Läufer der Welt oder man hat sowas Krasses geschafft und einfach auch ein bisschen stolz sein.
Absolut. Ja, den Stolz zelebrieren finde ich auch immer gut.
Wichtig, ja, genau.
Ein bisschen aus dem Blues rauskommen. Ist dann bestimmt auch hilfreich, sich vielleicht da irgendwie eine Woche oder 2 Wochen, also gleich den gesamten Urlaub draus zu machen, oder? Aus so einer Laufreise, dass man sich dann auf Sightseeing und so dann fokussieren
kann. Es kommt ja immer ein bisschen auf die finanzielle Lage
Natürlich. Und
die Urlaubslage an, was man sich so rausholen kann. Aber ich zum Beispiel habe keine Reise mehr ohne Laufevent, oder? Weil warum soll ich irgendwo hinfliegen?
Ja,
ohne
okay, du kombinierst es komplett, ja.
Genau, weil ich einfach so gerne diese Events habe und werde immer irgendwie einen Halbmarathon noch finden, wo ich mich anmelden kann.
Witzig.
Und auch gerade zum Beispiel Tokio, das ist ja so weit weg, oder auch
genau,
Chicago. Ich war
richtig.
In Chicago auf der Highschool früher noch, deswegen kenne ich die Stadt auch sehr gut. Genau, es sind einfach so coole Städte, man kann da noch so viel dran machen. Oder in Tokio macht man irgendwie noch einen City-Trip nach Seoul rüber oder irgendwas.
Ja.
Um das einfach ein bisschen auszuschmücken noch.
Ja, klar. Ja, gerade bei den Kontinenten, also bei anderen Kontinenten, denke ich halt immer, dass das wahrscheinlich sowieso was ist, worauf Leute dann jahrelang sparen. Und dann würde ich, glaube ich, auch versuchen, alles rauszuholen, indem ich dann noch länger
Ganz
bleibe.
Genau. Nicht, selbst Tage London,
so,
ne? Ja,
stimmt.
Genau. Ja. Kann man, ich habe auch in London gelebt, ja damals im Job. Also ist auch eine sehr coole Stadt, wo man noch so viel unternehmen kann.
Absolut, ja, stimmt.
Genau.
Ja. Darf man nur nicht zu K.O. sein. Also das Schlimmste, Worst Case, wäre ja, dass man danach krank wird. Das passiert ja leider auch nicht wenigen.
Passiert mir auch oft, ja.
Okay,
ja.
Und kannst du dann noch was rausholen an solchen blöden
Phasen? Also wissenschaftlich gibt es ja das Open Window nach dem Marathon, oder? Ja. Das ist das Zeitfenster, in dem du dich nicht verpflegst, in dem du besonders gerne und schnell krank wirst.
Mhm.
Also das würde ich minimieren, ne? Also schnell essen und warm einpacken, dass man einfach da ein bisschen aus dem Galgen raus ist.
Ja.
Und ja, ein Fehler vielleicht noch, den ich mal gemacht habe, auch in New York in einem Jahr, dachte ich am Samstag, wir machen Shakeout mit der Comrades-Gewinnerin Gerda Stain-Sys. Und sie so, ja, Easy 10K im Central Park. Und ich bin mitgelaufen. Und dann ihre Easy 10K waren eine 4 Minuten 10 Pace.
Oh.
Ich war danach im Sauerstoffzelt und das war am Tag vom Marathon. Ne?
Okay.
Also vielleicht zum Thema physisch stillhalten vor Marathon, also ist eher unangenehm, ne, wenn man mit dem Kater starten muss.
Okay, ja, ich finde es super witzig, dass dir wirklich schon sehr viele Fehler passiert sind. Das ist alles gut von uns hier draußen, damit wir sie nicht auch machen.
Genau, die Lernkurve ein bisschen optimieren.
Ja, absolut. Okay, ja, das war wirklich ein super spannendes Gespräch. Was ist denn so auf deiner To-Do-Liste? Wir haben jetzt schon gehört, Boston ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, aber gibt es noch irgendwelche anderen Länder, in denen du noch super gerne mal laufen möchtest? Oder was ist da so in deinem Ranking?
Ach Gott, das ist ganz schlimm mit mir. Also ich habe so ein paar sehr high gerankte. Das ist der Antarktis-Marathon. Mhm. Für mich persönlich finanziell sehr anspruchsvoll. Ich glaube, der ist bei 14.000,
15.000. Ja, heftig.
Das heißt, ich würde da über Sponsoren rangehen. Das ist natürlich wieder viel Arbeit, aber ein Lebenstraum von mir. Mhm. Dann gibt es auch chinesische Mauermarathon, werde ich auf jeden Fall die nächsten Jahre noch machen. Und ansonsten steht für mich nächstes Jahr tatsächlich Ultra Ironman an. Also ich werde einen doppelten Ironman machen.
Das ist auch
das habe ich noch keinem erzählt, das hier exclusive Preview.
Nice.
Und cool. Das habe ich jetzt gerade meinem Freund zum Geburtstag geschenkt. Wir machen so ein Adventure Race auf Mexiko mit 500 Kilometern. Das sind dann, ich glaube, 150 laufen, 300 am Fahrrad und dann auch so abseilen in Flüssen und klettern
ist ja
und so.
Cool,
ja, ich habe ein bisschen Angst, aber es wird ein Spaß.
Exciting auf jeden Fall. Kann man bestimmt auch gut Content zu drehen, wenn du dich da abseilst.
Ja, ohne Witz. Ja, das ist die Todesangst in den Augen, du.
Krass.
Genau.
Ja, cool. Also ich wünsche dir auf jeden Fall im Namen unserer Community ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass sich da deine Träume erfüllen noch.
Ja.
Und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns drüber zu sprechen. War wirklich ein sehr nettes Gespräch. Ich hatte viel Spaß. Ja. Ich hoffe natürlich dir auch, dass dir auch ein bisschen
Auf
Spaß
jeden macht. Fall. Nein, super cool. Und ich finde das auch einen schönen Kanal mit der Community, mal ein bisschen zu sprechen. Ne? Auch auf Deutsch, mein Content ist
ja
immer auf Englisch.
Auch auf Deutsch, ja.
Die Leute wissen gar nicht, dass ich Deutsch spreche.
Jetzt ist es rausgekommen.
Genau.
Ja,
vielen Dank dir.
Danke dir, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Du hast ja auch, wie du schon angesprochen hast, eine Online-Präsenz, eine durchaus sehr, sehr starke auch. Erzähl doch gern mal für die Leute, vielleicht von unseren HörerInnen oder so, die dich noch nicht kennen, wo kann man dich finden, wo kann man dich verfolgen, wo kann man deine nächsten Träume auch mitverfolgen?
Also ich würde sagen, eigentlich das meiste, es läuft bei mir schon über Instagram, da berichte ich wirklich jeden Tag auf der Marathon Princess. Da gibt es auch sehr realistische Einblicke. Ich mache nebenbei noch Bodybuilding und berichte über den Kraftsport. Und ich sag mal so, mein Content dreht sich vor allem um gute Stimmung, um Inklusivität. Ne? Bei mir sind Slow Runners sind sehr willkommen und ich möchte, dass sich da jeder gesehen und akzeptiert fühlt in der Lauf-Community, weil es vielleicht in anderen Communities nicht ganz so inklusiv abläuft. Und deswegen wollte ich diesen Safe Space für Runners machen, egal wie langsam, egal wie weit sie laufen.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Online-Präsenz. Deswegen.
Ja, danke dir.
Ja, sehr gerne. Ihr da draußen, ne, wie immer, ich verlinke euch in den Kanal von Marina. Also checkt gerne mal ihr Instagram aus. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut auch gerne mal bei uns vorbei auf achilles.running. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Freitag und keep on running.